Hallo Mandy.
Hallo.
Ich freue mich unheimlich, dass wir heute zusammengefunden haben, weil wir nehmen heute unsere zweite Podcast-Folge auf.
Ich freue mich auch sehr.
Für alle, die vielleicht gerade das erste Mal zuhören, ihr befindet euch im AWSV-Podcast und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Elternschaft mit Sehbehinderung und deshalb habe ich wen zu Gast?
Ja, mein Name ist Mandy Hamann. Ich bin also praktisch blind. Ich habe noch einen leichten Sehrest, aber der ist nur so Sonnenlicht und Tageslicht. Bei Lampenlicht wird es manchmal schon kritisch. Und ich bin Mama eines 9-jährigen Sohnes.
Da hast du mir schon fast meine zweite Frage vorweggenommen.
Wie
weil
immer.
Die wäre gewesen, wie viele Kinder du denn überhaupt hast?
Eins.
Sehr schön. Hattest du ja gerade schon gesagt, ein Kind, ein Sohn. War dein Kind denn ein Wunschkind?
Ja, das war für mich mein absoluter Lebenstraum. Ich habe meine 5 Geschwister mit großgezogen, also meine Mama sehr unterstützt. Und deshalb war es auch keine Sektlaune, also ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und dementsprechend war es ein ganz, ganz tolles Wunschkind, zumal es auch ein spätes Kind war. Also ich habe ihn erst mit 38 bekommen, obwohl das heute ja eher nicht zu spät ist. Und ich habe mir ganz lange schon ein Kind gewünscht und mal war es nicht der richtige Partner und dann war der Partner erst zu überreden und dann, ja, aber schlussendlich war ich dann glücklich, als ich dann endlich wusste, dass ich Mama werde.
Das hört sich unheimlich schön an und um die schönen Momente soll es ja heute gehen, aber natürlich auch um die anderen Seiten und ich würde sagen, wir dröseln das einfach für alle so ein bisschen von vorne auf. Du hattest ja gerade davon gesprochen, dass dein Kind keine Sektlaune war. Aber wie hast du es denn erfahren, dass du schwanger bist?
Das war ganz spannend. Also es gibt ja keine barrierefreien Schwangerschaftstests. Also natürlich Körpergefühl, das ist klar. Ich habe es aber auch relativ früh mitbekommen, weil ich tatsächlich auch schon sowas ahnte oder irgendwie ist anders und so. Ich glaube, 6. Woche war es sogar schon. Und habe tatsächlich... Man steht ja dann da, mit wem macht man den Schwangerschaftstest? Und da hatte ich zum Glück, da war ich zu Besuch bei meiner Familie und das habe ich dann mit meiner Mama gemacht, was ein wunderschöner Moment war, so zwischen Mutter und Tochter, was ja sonst überhaupt nicht passiert. Die kriegen dann irgendwann mal so nebenbei gesteckt, ja und übrigens, ihr werdet im Mai Großeltern oder sowas. Und es war so ein richtig schöner Moment. Ich bin auch die Älteste und habe dann zu meiner Mama auch, aber irgendwie war das doch schön. Ja, das war mir auch wichtig, du bist ja doch meine Große, hat sie dann gesagt, weil ich die Älteste bin und man hat so richtig viel Stolz gemerkt und das war auch ein sehr, sehr intimer, schöner Moment zwischen meiner Mutter und mir, was, glaube ich, sehr viel auch in einer Mutter-Tochter-Beziehung macht. Das ist ein ganz besonderer Moment, glaube ich, wenn das so stattfinden kann.
Ach, toll. Das ist wirklich, wirklich schön. Ich kenne das, ich kann das nur beipflichten. Eine funktionierende Mutter-Kind-Beziehung ist wunderbar. Die habe ich auch zu meiner Mutter. Die wäre wahrscheinlich auch die erste, der ich es erzählen würde. Offiziell natürlich nicht. Nein. Aber wie war denn die Schwangerschaft für dich?
Ja, die Schwangerschaft war, wenn es nur ums Kind gegangen wäre, wunderbar. Aber ich wurde leider mit Stigmatisierung konfrontiert durch die Seite, also durch die familiäre Seite des Vaters. Das konnte man am Anfang gar nicht annehmen und ich habe da auch sehr viel auch verletzende Äußerungen erfahren und die haben natürlich den Vater auch immer wieder runtergezogen. Ich habe dann ihn immer wieder aufgebaut, komm, das geht schon und das wird schön und die Familie dann ach und ja und nein und geht nicht und können die sowieso nicht und das ist tatsächlich eine sehr stigmatisierende Erfahrung. Das hatte ich bei meiner Familie gar nicht. Ich habe 5 Geschwister noch, wir sind eine Großfamilie und die haben sich alle einfach riesig gefreut und haben den neuen Erdenbürger einfach in den großen Familienkreis aufgenommen und dann war alles gut.
Warum konntet ihr das nicht, weil ihr blind seid? Oder?
Ja, na, sie ist, also es ist sehr, sehr bezeichnend, weil sie hat ja selbst einen blinden Sohn und konnte sich das wahrscheinlich nicht vorstellen und das, ja, und deswegen hatte das nicht zu gehen. Und nachdem sie das Thema ignoriert hat, hat sie dann im ersten Jahr versucht, das Kind zu retten. Also auch manchmal sehr übergriffig, ne? Und Sachen entschieden, die ich dann wieder rückgängig machen musste und solche Dinge. Also das war eine sehr unschöne Erfahrung, die ich auch keinem wünsche, weil das geht über einen ungünstiges Schwiegermutter-Schwiegertochter-Verhältnis hinaus, weil das ist so richtig Stigmatisierung in der, also nicht eigenen Familie, wir waren nicht verheiratet, aber ja, das ist sehr problematisch. Also wenn man sagt, auf der Straße wird man da entsprechend in eine Schublade gepackt, das ist eine Sache, aber eine Lehrerin sollte es tatsächlich besser wissen.
Ja, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu dem Thema Fachkräfte und genau. Andere Arten von Begegnungen, will ich es mal nennen.
Ja.
Aber gab es denn einen Moment, der dir vielleicht doch Sorgen bereitet hat, wo du dachtest, Mensch, wenn das auf mich zukommt,
Kann ich jetzt gar keinen so richtig greifen, weil ich mich immer durch die Situation habe tragen lassen. Also ich habe zum Beispiel auch überhaupt keinen Vorbereitungskurs gemacht, außer dass ich mir einmal von meiner Hebamme zeigen lassen habe, wie ich das Tragetuch binde, weil ich mir gesagt habe, ich bin eine Frau und ich kann das. Und sonst wären wir schon längst ausgestorben. Und ich konnte das auch. Also während der Entbindung hat dann mein damaliger Partner auch gesagt, also der Vater von meinem Sohn, der hat damals auch gesagt, Wahnsinn, du kannst ja in Fußboden atmen. Und das war ein Moment, wo, ja, man kann es einfach, wenn man sich öffnet, glaube ich. Also wir gehen jetzt nicht von irgendeiner Steißlage oder irgendwas Kryptischem aus, das ist völlig klar, ne? Aber die Leute, die halt Angst haben und dann unbedingt Kaiserschnitt wollen, nee, das ist ein wunderbares Zusammenspiel miteinander. Und speziell, wenn man sowieso schon, also man spürt ja Bewegungen im Mutterleib. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das noch intensiver wahrnehmen aufgrund des Nichtsehens, weil wir dran gewöhnt sind, alles zu fühlen, in welcher Form auch immer, körperliche Veränderungen zu fühlen und. Wage ich jetzt nicht zu behaupten, es gibt auch bestimmt Sehende mit ganz starker Bindung. Aber das ist dann, klar, es ist kein Sonntagsspaziergang, Wehen heißen so, weil sie wehtun. Aber es ist ja nicht, als würde ich mir einen Fuß abhacken oder so, sondern es ist ja eine Welle, die mich immer mehr trägt zu dem Endstadium. Also ich musste dann zwar zum Schluss einen Kaiserschnitt haben, ich möchte auch den Gutschein für die Presswehen, der noch offen ist, nicht einlösen. Es ist okay so, natürlich, weil die sind natürlich heftig. Aber ich habe sie nicht durch, ich kann es nicht sagen. Aber es ist trotzdem so ein Getragenwerden. Und so war für mich auch die Zeit danach. Ich stelle mich den Herausforderungen, wenn sie da sind. Also ich meine, wenn das Kind im Mutterleib ist, anfange darüber nachzudenken, oh Gott, wenn ich nicht eine gute Schule finde, was mache ich denn dann? Dann kann ich eigentlich gleich einpacken. Das Beste ist, sich von der Situation tragen zu lassen und alles auszuprobieren. Da hatte ich auch eine sehr gute Hebamme. Die hat immer gesagt, ja, Frau Hamann, Sie müssen das irgendwie machen. Mal gucken, wie. Vielleicht anders, aber wir müssen das ja irgendwie hinkriegen. Und das war eigentlich die beste Einstellung. Ihr habe ich am Anfang auch gleich gesagt, stellen Sie bitte Fragen, keine Bilder am Kopf machen, sondern Fragen. Und das hat sie auch gemacht. Und dann hat sie mir irgendwann mal gestanden, dass er die größte Angst davor hatte, mir beizubringen, wie ich Babynahrung abmessen muss. Na, so diese lösliche. Und ich habe ja gestillt, bis er fast 2 war. Deswegen erübrigte sich die Frage, aber die Sorge, die hat, musste sie nun gar nicht haben, weil das ist ja nun mal einfach so, dass da ist ein Maß dabei und dann kann man das einmal, oder man kann es einmal mit irgendeinem Gefäß, was einem vertraut ist, abmessen, wie viel Gramm müssen es sein und gut ist, ne? Aber das ist natürlich, Sehende wissen das nicht. Sie hat gedacht, oh, das kann man doch nicht sehen und dann, wie geht das, ne? Und das Nägelschneiden, das war am Anfang kompliziert, das hat sie gemacht. Aber irgendwann habe ich mich dann auch getraut, als die Nägel fester wurden.
Ja. Hatte ich mich gestern erst mit meinem Freund drüber unterhalten. Ich gesagt, auch wenn die so weich sind, nein. Bloß nicht. Aber toll. Aber vielleicht nochmal zurück zur Geburt. Da hattest du was Spannendes gesagt. Wie war denn die Geburt für dich? Wie ist das abgelaufen im Krankenhaus?
Also ich hatte das Glück, also man hat mich raufprojizierter Schwangerschaftsdiabetes gegeißelt, von der ich einfach überzeugt bin, ich hatte sie nicht oder nicht in diesem Umfang, wie man es mir unterstellt hat. Und dann gab es eben eine übereifrige Frauenärztin, die war selber an einer unerkannten Schwangerschaftsdiabetes gerade so vorbeigeschrammt und dann wollte sie es bei der alten Blinden besonders richtig machen, glaube ich. Und dann hat sie mir eine Schwangerschaftsdiabetes versucht einzureden und naja, also heutzutage würde ich diesen Test wahrscheinlich sogar ablehnen, weil ja, heute hat ja jeder Schwangerschaftsdiabetes, weil das muss so. Irgendeine Volkskrankheit brauchen wir ja. Und da habe ich mich schon sehr hilflos gefühlt. Und dann habe ich aber in Havelhöhe entbunden, das ist eine anthroposophische Klinik. Und da war das sehr entspannt. Also die sind auch mit mir gut umgegangen. Es gab nur einen Moment, das war ein sehr bezeichnender Moment. Da kam eine Assistenzärztin zu mir, da war Janek schon geboren. Und sie kam dann rein und redete so um den heißen Brei. Also wissen Sie, und wir machen uns Sorgen und nicht, dass Sie sich überfordern und ach und je. Bis ich dann, was genau ist denn Ihr Problem? Und da brach es völlig verzweifelt aus ihr raus. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man Windeln von Kacke unterscheiden kann. Daraufhin habe ich dann gesagt, gut, das ist Ihr Problem. Wo ist meins? Ich bin seit 38 Jahren blind. Und ja, ob ich mir nur den Hintern abwische oder dem Kind. Und dann war sie noch weiterhin überbesorgt. Und dann habe ich sie auf Dramen, wie das in Berlin nicht alle Ampeln für Blinde ausgestattet sind und dass das doch ein Skandal sei, dass man nicht richtig Straßen überqueren könnte. So hatte sie einen Knochen, an dem sie sich festbeißen konnte. Und ich dachte, Hauptsache, sie ist von mir runter und lässt mich in Ruhe. Und das war es dann auch. Und sie hat dann, na, wie mir denn geholfen werden könne und ach, und sie will mir unbedingt helfen. Ich sage, bitte, dann stellen Sie mir eine Schwester ab oder irgendwie eine andere Hilfsperson. Hauptsache, schreiben muss sie können. Ich brauche jemanden zum Formular ausfüllen. Da ist mein Problem. Und dann wurde mir Schwester Valerie abgestellt und die hat dann mit mir fröhlich Formulare ausgefüllt. Und da habe ich mich auch tatsächlich durchgesetzt. Aber ansonsten waren sie sehr entspannt, zumal ich ja auch schon so ein bisschen Übung hatte. Und die meinten dann, ich sei mit Abstand die gewesen, die am besten klarkam, was natürlich für uns Blinde als Quote auch gut ist. Ne? Das ist dann einfach, es hat mit dem Stillen zuerst geklappt, es hat mit dem Wickeln alles geklappt, außer diese Anfangsgeschichte. Am Anfang dieses Fruchtwasser, was die Kinder getrunken haben, das kommt die ersten Tage als Kindspech raus und das färbt irgendwie und das kriegt man ganz schlecht von der Haut ab. Und da haben dann die Schwestern gesagt, wissen Sie was, das geht ja vorbei, sollen wir immer zum Wickeln kommen? Ich konnte ja wickeln, aber dieses Zeug abmachen war halt doof. Und da haben die das gemacht und als das dann durch war, da habe ich dann alleine gewickelt. Also da, finde ich, muss man sich's auch nicht schwerer machen, als es ist. Sie waren ja auf Augenhöhe, sie haben ja nur gesagt, es geht schwer ab und man fühlt es nicht und das habe ich auch bemerkt, dass man es nicht fühlt und dann haben sie sich halt angeboten und das habe ich auch gerne angenommen.
Das ist ja auch wunderbar. Unterstützung ist ja auch nichts, wofür man sich schämen muss.
Und gestillt habe ich ja sowieso von Anfang an. Das ist auch eine Stillklinik, die sind da auch sehr, konnte auch mein Kind von Anfang an bei mir im Bett haben. Da war nichts irgendwie, dass man es extra und so. Und das wollte ich auch und das habe ich auch von Anfang an, habe ich wirklich, mein Kind hat auch bis er so 3 war bei mir im Bett geschlafen. Und bis fast 2 habe ich ja gestillt. Da war das eigentlich eher gemütlich. Nachts habe ich dann im Halbschlaf die Milchbar aufgemacht. Er hat getrunken und wir haben beide weitergeschlafen. Außer er musste gewickelt werden. Und es war so eine wunderbare Nähe. Da träume ich heute noch von. Das ist echt schön. Und natürlich auch dieses im Tragetuch, was wir ja müssen, hat aber diesen Effekt, den es sowieso hat. Kinder lieben Tragetücher und da soll sich auch keiner was anderes einreden lassen von wegen Kinderwagen und so. Die lieben das und später so eine Trage. Ich hatte ihn dann erst auf dem Bauch in so einem Babybjörn hieß das. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Der war auch schon gebraucht von jemand anderem und da hatte ich ihn vorne drin und irgendwann, als ich das Gefühl hatte, nee, hinten ist besser, hatte ich dann so eine Trage, die war richtig, konnte man ausklappen wie so ein Stuhl. Wenn man die irgendwo hingestellt hat, konnte man einfach einen Ständer ausklappen. Schöner Stauraum. Unten drin konnte man alles Mögliche verstauen, habe ich Spielzeug auch angebunden oben, dass er sich was greifen konnte. Das war im Prinzip mein Kinderwagen für den Rücken. Und er war auch da drin sehr geborgen, weil das wie so ein Kasten bildete. Und da war ich immer sehr froh, weil mein Körper war der Puffer vor ihm und er war da hinten schön geborgen drin und hat meine langen Haare sortiert und sich des Lebens gefreut.
Fleißig, fleißig, was du so alles rumgetragen hast. Das muss einiges gewogen haben. Hast du gleich mittrainiert?
Auf jeden Fall. Also das ist, aber es ist ja anders, wenn man ein Kind trägt. Also natürlich bis zum gewissen Maß, aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Aber es ist doch anders, als wenn man ein Kind trägt, als wenn man zum Beispiel, neulich war ich bei einer Brandschutzübung und habe einen 12 Kilo schweren Feuerlöscher gehoben. Den habe ich nicht hochgekriegt. 12 Kilo Kind war nicht so schwer, weil die sind biegsam, die kann man sich auch mal so locker über die Schulter schmeißen. Da liegen sie dann gut und kuscheln sich an. Also es kommt immer auf die Gewichtsverteilung an, ne?
Das kann ja doch mit einem Feuerlöscher auch.
Ja, ich habe es nicht probiert, ich wollte meine Schultern noch behalten.
Du hattest vorhin gesagt, du hattest keine Vorbereitungskurse besucht.
Nö.
Hast du dich denn aber vorher mit gewissen Themen beschäftigt, vielleicht mit der Babypflege oder dich vielleicht anderweitig ausgerüstet?
Also ausgerüstet habe ich mich natürlich. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ein Planer. Also ich habe mir war das auf jeden Fall wichtig, dass ich, sobald ich wusste, ich bin schwanger, bin ich losgezogen und habe schon mal angefangen zu planen. Kinderbett, was ich nicht gebraucht habe oder erst später gebraucht habe. Und Spielsachen und alles Zubehör. Und manche Sachen merkt man dann auch, dass die umsonst gekauft waren. Aber so zum Beispiel Nuckel, das fand ich prachtvoll. Der hat einmal, da hat er geschrien und dann, ja, da kann man auch einen Nuckel geben. Ich habe ihm einmal einen Nuckel gegeben. Der hat mich völlig wütend angeraunzt, weil aus dem Ding kam nichts raus. Und seitdem haben wir das gelassen. Und dann ist er ohne Nuckel aufgewachsen. Aber halt auch so, dass man dann guckt und Geschirr, das kam dann später, ne, dass man da dann ein bisschen verglichen hat. Aber es war so eine Zeit lang, war bei DM meine, also die Babyabteilung und alles durchkramen und so, dann, das ist wunderschön. Also ich habe das am Anfang gleich, also erstmal auch, habe ich da eine Spieluhr gekauft an dem Tag, als ich es erfahren habe, einen gelben Stern mit einem blauen Hütchen drauf. Oh. Und dann dachte ich, okay, passt für beides. Ich hatte auch von Anfang an zwei Namen, ziemlich gleich, also Junge und Mädchen. Und dann dachte ich, komm, als was du willst, du bist herzlich willkommen. Und diese Mischung von diesem Gelb und Blau, dachte ich, okay, das kann für beides passen. Und den hatte ich zum Beispiel ganz früh und so. Und das, also so man läuft dann so mit leicht debilem Gesichtsausdruck. Läuft man. Die Hormone fahren Achterbahn und man freut sich an jedem Spielzeug und an jedem Fläschchen und ach, ist das süß und ach und nein und also man merkt schon, man ist in anderen Sphären. Also ich hatte keine Stimmungsschwankungen, aber ich war immer so leicht auf Droge.
Ich kenne das heute noch. Also was du gerade gesagt hast mit Gelb und Blau, ich habe eine gelbe Kameluhr mit blauen Streifen. Das ist auch eine Spieluhr. Die habe ich seit Baby, also seit ich ein Baby bin, an. Kann, die macht mich immer noch glücklich.
Kannst du dann später an dein Kind vererben.
Gab es denn sonst noch Sachen, wie hast du zum Beispiel deine Wohnung aufgerüstet?
Ja, also ich habe natürlich Kindersicherung überall rangemacht. Ich hatte einen ausrangierten Kleiderschrank im Flur, da habe ich die Putzmittel reingetan. Und oben eine Kindersicherung, dass man da auch gar nicht rankam selber als Zwerg dann irgendwann. Und das hielt dann zu. Und dann später habe ich das ja, als er dann so weit war, auch Dinge zu verstehen, habe ich auch immer so, guck mal, das hier ist das Bonbon nur für den Geschirrspüler, nur für die schmutzigen Teller und Tassen. Und das ist nur für die Toilette, die Seife. Und die Seife darfst du benutzen und so. Und aber nur für die Hände und nicht essen und so. Also ich habe ihm das erklärt. Und dadurch gab es nicht dieses, oh, das ist verboten, das ist toll, sondern, also das kann man natürlich erst ab einem bestimmten Alter machen und je nachdem, wie verständlich das Kind ist. Aber mein Kind war da sehr, also er hat gut beobachtet und umgesetzt und er hat auch ganz früh, selbst als er noch nicht sprechen konnte, haben die Erzieher immer gesagt, das kommunizierte Wort konnte er sehr gut umsetzen einfach. Er hat verstanden, was man von ihm wollte.
Ach toll.
Und das ist ja ein Vorteil, den unsere Kinder haben. Also ich habe eigentlich, seit mein Kind aus dem Bauch raus war, auf ihn eingeredet. Da muss er durch bei der Mutter. Ich bin sehr gesprächig, aber es ist natürlich auch, es ist tatsächlich, das Kind hört die Stimme und das gibt Ruhe, das gibt Vertrauen und das Mama ist da und das ist einfach super wichtig. Also bis hin zu gerne singen. Ich weiß noch, wir hatten dann ein Weihnachtsprogramm vorzubereiten und ich hatte mein Kind hinten in der Trage und habe halt gesungen, bin mit ihm auf und ab gelaufen, damit wir, also bei der Vorbereitung natürlich, beim Auftritt selbst nicht, aber bei der Vorbereitung, ja, damit wir in Ruhe üben konnten. Und der hat da hinten geschlafen, ne? Und fand das schön.
Aber vielleicht mal eine andere Frage. Gibt es denn etwas neben der ganzen Vorbereitung, was du vielleicht gern vorher gewusst hättest?
Ja, also da ist tatsächlich das mit der Schwangerschaftsdiabetes, dass man sich da doch vor den Ärzten etwas schützen muss. Das hätte ich gerne früher gewusst. Hab dadurch auch viel über Projektion gelernt auf das Gegenüber, also in dem Fall auf mich von der Ärztin und so weiter und so fort. Das hat mich in meiner Menschenkenntnis sehr weit gebracht, dieser Prozess. Das hätte ich gerne vorher gewusst. Aber ansonsten gab es da jetzt nicht so viel. Außer dass einen gelegentlich die Welt retten will. Also wir hatten es in der Kita, hatten wir es nicht, aber wir hatten es dann im Kinderladen. Da gab es dann einen, der hatte beschlossen, er muss das Kind retten und auch die blinden Eltern retten. Also alle irgendwie, ne? Und hat dann mehr von Janek verlangt, als gemusst hätte und hat viel zu früh Dinge dramatisiert, die einfach gar nicht so schlimm waren. Also hat ihn zum Beispiel schon zu den Vorschülern gerechnet, als er es noch gar nicht war, weil das muss doch und Panik gemacht und dass er dann auch, der Kinderarzt dann auch schmunzelnd meinte, machen Sie sich keine Sorgen, Frau Hamann, das Kind hat mit 6 Abitur, ist alles gut. Ja, weil es war so übertrieben. Und ich kam dann natürlich an, oh Gott, was müssen wir machen? Und der im Kinderladen, der hat gesagt, und ne, der hat das dann so ein bisschen mit dem Schmunzeln. Ne? Und dann haben wir artig Ergotherapie gemacht. Und ich habe das natürlich der Ergotherapeutin auch sofort erzählt. Und da meinte so, machen Sie sich keinen Kopf, Ihr Kind ist eigentlich kein großer Ergo-Fall. Aber sagt sie, dann nutzen Sie das als Vorschulvorbereitung. Dann zeige ich ihm so Dinge, die sie nicht können, wie richtige Scherenhaltung, weil man kann ja nicht dazwischen greifen, wenn er die Schere hält. Und ne, sagt sie, dann zeige ich ihm sowas, wie er günstiger noch oder den Stift halten kann. Und dann haben sie eben hier brav mitgemacht und dann ist es gut. So, ja, und dann war es das.
Ja, so aus einer, naja, nicht so schönen Situation doch richtig Profit rausgeschlagen.
Ja, und aber eine Sache gab es noch. Ich hatte einen Rückbildungskurs. Also hatte einen gebucht und das kann ich für unser einen nicht empfehlen, sei denn man hat Riesenglück. Ich war einmal da, hatte auch nicht vorher gesagt, dass ich nichts sehe. Ich glaube, wenn ich das gesagt hätte, hätte sie mich erst gar nicht genommen. Sie hat zwar gesagt, dass sie hätte sich gern vorbereitet, aber das habe ich nicht geglaubt. Die hatte dann Panik, dass ich mein Kind zertrete, dass ich mir weh tue, meinem Kind weh tue und. Die Kinder lagen da alle und wir haben da Gymnastik gemacht. Die war so reingesteigert, dass ich dann wirklich gesagt habe, bin noch mal zu meiner Frauenärztin und habe gesagt, das geht gar nicht. Und dann hat sie mir noch mal Rückbildung verschrieben und dann bin ich in die Physiotherapiepraxis und Schwester Susanne hat vorne mit meinem Kind gekuschelt und ich habe hinten die Rückbildungsgymnastik gemacht. Ich habe sie immer mal kichern hören, fröhlich alle beide und ich habe da einfach meine Rückbildung in Einzelbehandlung gemacht und das hat mir viel mehr gebracht.
Ach Mensch, sowas ist furchtbar zu hören. Einfach mal auf den Punkt gebracht, das ist furchtbar zu hören. Also,
ja,
hast du es denn bewusst nicht gesagt oder war das für dich einfach nicht?
Ich habe es bewusst nicht gesagt, weil ich dachte mir irgendwie so vom Gefühl her. Ich dachte, nee, das kann man ja immer noch vor Ort klären, weil ich generell dazu neige, für mich ist es zweitrangig, es sei denn, ich würde mich jetzt für einen Malkurs anmelden, dann würde ich natürlich sagen, aber ich kann nicht, ich bin blind. Ne? Aber so, wo die Blindheit nichts zu suchen hat, es hat ja an dem Rückbildungskurs nichts gemacht. Und ich dachte mir, okay, manchmal ist es besser, man schmeißt die Leute ins kalte Wasser. Nein sagen kann sie immer noch. Aber wenn die Leute zu viel Zeit haben, darüber nachzudenken und ihre Vorurteile zu füttern, dann ist es oft nicht gut.
Ja, meinen sie sich auch Katastrophen?
Genau, die überhaupt nicht eintreten, aber vorsichtshalber schon mal reingesteigert. Und das ist einfach ungesund. Und da schmeißt man die Leute manchmal lieber ins kalte Wasser.
Naja, und auch da hast du das Beste draus gemacht.
Ja.
So eine private Physiotherapiestunde ist darauf.
War viel schöner.
Kommen wir doch mal zu einem anderen Punkt. Nutzt du oder hast du vielleicht spezielle Hilfsmittel dir für deinen Sohn angeschafft oder auch ja, Alltagsgegenstände für dich entdeckt?
Also, ich bin im Irrtum aufgesessen, man bräuchte ein Farberkennungsgerät. Ich habe früher mal besser gesehen. Jeder von den Zuhörern, der das kennt vielleicht, von denen, die vielleicht blind sind und zuhören, also es ist ja für alle gedacht, sicherlich als Aufklärung, aber falls ein Blinder zuhört, der das Drama vielleicht auch kennt, Farberkennungsgeräte sind eben nur Maschinen. Und ja, da ist einmal die Farbe abgespeichert, das ist immer das und sobald es abweicht, wird es kriminell. Dann kommt ein ganz anderer Farbton raus. Und ja, also das, ich habe mich dann irgendwann damit arrangiert und nutze es jetzt für die Grobsortierung bei manchen Sachen. Hört aber schon bei Kindersocken und Babysocken auf. Weil wenn zwei blaue Socken und eine ist vom Sand mehr ausgebleicht, sind das sofort verschieden, obwohl es gleich ist. Hochkompliziert. Und ansonsten bin ich jemand, der sich gerne mit kleinen Kniffen hilft. Also manchmal, ich brauche da nicht sonst wie viel, sondern manchmal reicht auch, in welche Richtung ist der Lichtschalter gekippt, da mache ich einen Teser rauf, dass ich weiß, dann ist an oder dann ist aus. Aber ich habe auch einen Lichtprüfer mir zugelegt, beziehungsweise ist ja im Farberkennungsgerät auch drin. Das ist sehr gut für die Stromrechnung, weil spätestens, wenn die Kinder dann jubilieren, dass das erste Mal an Lichtschalter rankommen, sind sie meistens noch nicht so reif, um das Licht dann wieder auszumachen. Und dann hat man Festbeleuchtung und sollte auf jeden Fall gründlich durch die Wohnung gehen, wo denn jetzt überall Licht brennt.
Das passiert meinem Freund noch heute. Also das hat, glaube ich, auch nichts mit Kindern zu tun.
Ja, ja, aber das, ich räume bei Sehenden auch immer hinterher. Hast du Licht ausgemacht? Ist, ne? Mhm. So.
Sind alle Schalter aus, bevor man aus dem Haus geht.
Ja, ja.
Ja.
Und dann haben die meisten ja auch Skrupel, einen in einem Raum mal im Dunkeln sitzen zu lassen, wenn jetzt irgendwie, wenn man irgendwas und sagt, okay, ist jetzt nicht besonders wichtig mit dem Licht, besser im Dunkeln als vergessen. Da ist das dann auch immer so ein bisschen, da haben sie so Hemmungen.
Das kann man sich auch unheimlich schwer vorstellen. Also, welcher Sehende sitzt gern einfach so im Dunkeln?
Ja. Also ich habe im Normalfall auch immer irgendein kleines Licht an, schon damit meine Wellensittiche nicht im Kreis drehen und durchdrehen, weil ich da rumspuke und so. Aber man wägt ja ab. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo auf Toilette gebracht werde, ich habe zwar noch ein Licht sehen und dann, ach, soll ich Ihnen Licht anmachen? Ich sage, lassen Sie aus, behandeln Sie mich wie blind, alles ist gut. Außerdem bin ich die beste Stromsparmaschine. Weil bis ich dann dran denke, in der fremden Umgebung, dass da ja auch noch das Licht ausgemacht werden muss, ne? Es sei denn, es hängt mit der Lüftung und so zusammen oder es geht automatisch an, dann ist es ja was anderes. Aber ansonsten, da denke ich ja dann das 10. Mal nicht dran.
Es war doch bestimmt auch beim Wickeln praktisch. Gerade in der Nacht?
Ja. Also das auf jeden Fall. Das konnte ich eben schnell mal im Dunkeln machen. Kind war bloß halb wach und so. Gerade nachts war das sehr schlimm für ihn. Er ist eher ein Morgenmensch, auch heute noch. Oh Gott, und nachts hat man manchmal gedacht, man tut dem Kind was richtig Böses. Also zum Glück war dann immer gleich die Brust zur Stelle und dann war alles wieder gut. Das war ja eine Sache von Minuten und dann lagen wir wieder und dann konnte er wieder trinken und so. Und dann manchmal hat ja auch das Nuckeln einfach beruhigt und so.
Ja. Mamas Trost.
Mamas Trost, genau.
Ja, du hattest vorhin schon ja viele, viele Situationen angesprochen, aber vielleicht nochmal ja die Frage, inwieweit bist du denn noch auf Vorurteile schon gestoßen? Vielleicht gerade auch in Bezug auf die blinde Mutterschaft.
Also im Verhältnis erstaunlich wenig, aber an den Stellen halt, wo es genervt hat. Also A, die Ex-Schwiegermutter, B, der Kinderladenerzieher. Aber ich mache im Moment gerade eine sehr gute Erfahrung. Mein Kind ist gerade in einer schwierigen Phase und wir werden wahrscheinlich auch Betreuung brauchen. Also psychologische Betreuung sind jetzt so dabei, gerade dass er eventuell mal für mehrere Wochen in die Klinik geht, um mal bisschen runterzukommen aus verschiedenen Gründen. Also natürlich auch jetzt die etwas anstrengende Corona-Zeit und so, ne, wo das natürlich für die Kinder besonders irgendwie und Klassenteilung und all diese Dinge. Also es ist ihm jedenfalls nicht gut bekommen. Er hat gerade sehr mit Wutausbrüchen zu kämpfen und so. Aber ich mache auch gerade die Erfahrung, wenn man selbstbewusst auftritt, ist Jugendamt auch kein Problem. Also ich habe gerade ein sehr gutes Verhältnis zum Jugendamt, werde auch von der Schule sehr unterstützt, weil auch so ein bisschen Wutanfälle in der Schule am Start sind. Und das läuft gut Hand in Hand. Also die Blindheit ist überhaupt kein Thema. Aber das habe ich auch, da habe ich auch gut vorgebeugt, weil ich gleich, also wenn Sie mal jemanden haben, ich bin Leiterin der Eltern-Kind-Gruppe im ABSV. Und so, also dass die auch gleich merken, man ist vernetzt. Und das ist wirklich sinnvoll, dass man gleich zeigt, okay, ich bin hier nicht allein und arm und blind, sondern ich bin organisiert und ich mache und tue und bin sehr umtriebig und da noch und die Kontakte und das und das und das. Und da merken sie eigentlich ziemlich schnell, dass das eben wirklich funktioniert, dass das jetzt nicht irgendwie so bloß so tut, sage ich jetzt mal. Und da mache ich gerade wirklich die Erfahrung, dass es hier wirklich darum geht, mein Sohn steht im Mittelpunkt. Es ist das Problem meines Sohnes, also was einfach jetzt gerade so psychischer Natur ist. Aber es hat nichts mit mir zu tun und mit meiner Blindheit. Und das ist eine gute Erfahrung, die sicherlich nicht immer so ist, aber ich habe sie gemacht tatsächlich. Und ich bin da auch sehr dankbar für.
Ja, wenn es funktioniert, wunderbar und genau. Ich drücke dir die Daumen, dass es auch weiter so ist.
Ja. Ja, nun hat seine Schule auch Schwerpunkt Inklusion, ne? Auch Blinde und Sehbehinderte. Das macht sicherlich auch eine Menge aus, dass da schon, also die Thematik ist nie ganz vertraut sicherlich. Es ist dann gerne sicherlich auch immer wieder mal neu, aber trotzdem schon mal was davon gehört und schon mal in Berührung gewesen. Und das ist schon ein Unterschied. Ist auch eine sehr kleine Schule, dadurch ist es auch ein etwas intimerer Rahmen. Was ja auch viel macht, ne? An so einer Riesenschule, wo dann Unmengen von Kindern sind und so, da wäre das sicherlich nicht so.
Ich habe tatsächlich noch eine Situation, wo ich einfach fragen würde, würdest du das den Leuten nochmal erzählen? Du hattest mir damals von deinem Kinderladen erzählt und dass der eine Erzieher vielleicht
genau.
die Vermutung hatte, dass das mit dem Essen dadurch etwas schwieriger sein könnte.
Stimmt, das habe ich ganz verdrängt, ja. Das ist, also das war ein ganz schlimmer Stigmatisierungsmoment. Das war dem gar nicht klar. Also Kinder, jedes Kind mehrt ja entweder mehr oder weniger mit Essen rum am Anfang, ne? Und mein Kind war sehr sinnfroh, der hat länger gemehrt. Und wir sind dann den ersten Abend, sind wir als also die hatten mir dann einen Abend vorgeschlagen, die beiden, zwei von den Erziehern, die wollten gerne mit mir essen gehen, um mich näher kennenzulernen. Habe ich gesagt, ja, sehr gerne und so. Und dann fiel doch tatsächlich der Kinderladenerzieher aus allen Wolken, dass ich jetzt nicht beim, ich glaube, ein Vietnamese war es, dass ich jetzt nicht mit den Händen esse. Ach, ihr esst ja gar nicht mit den Händen. Wir dachten, weil Janek immer so sehr mit den Händen, dass das daran liegt, ihr seht das ja nicht, ihr müsst ja mit den Händen essen. Da haben tatsächlich auch mir die Worte gefehlt, weil es will was heißen. Aber ich glaube, so richtig angekommen, was der gesagt hat, ist wirklich erst zu Hause bei mir. Ich kann mich erinnern, dass ich so, ich glaube, ich stand haarebürstend im Bad und mit der Bürste regte sich offensichtlich mein Hirnkasten. Was war da eigentlich? Ist es wirklich wahr, was mir jetzt durch den Kopf geht, was ich da wahrgenommen habe? Und dann sackte das erst so rein. Also das war schon ein ziemlich heftiger Moment. Und irgendwann gegen Ende habe ich ihm dann auch mal erklärt, weißt du was, du musst uns nicht retten, weder uns noch unseren Sohn. Es ist alles gut. Du bist nicht verantwortlich. Wir kümmern uns da selbst drum. Ach ja, war ihm dann sehr peinlich, weil ich das ja vor mehreren gesagt habe mit einem ganz freundlichen Lächeln. Es funktioniert ja immer, wenn man so, und ja, nein, das müssen Sie gar nicht, ist alles gut. Also das, da kann man sicherlich auch mal so, ja, bin ja nur klein und lieb, alles gut. Und ich sage dann mit lieber Stimme die schlimmsten Gradlinigkeiten, die man sich vorstellen kann. Also schlimm im Sinne von, bring die Sache auf den Punkt. Und dabei immer schön lächeln, das kann ich empfehlen.
Lächeln und winken.
Ja.
Ja, also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil manchmal ist es ja wirklich einfach Unwissenheit.
Ja, natürlich. Aber bei dem war es tatsächlich gepaart mit einer dermaßenen, ja, Arroganz. Der war so der ungekrönte König in diesem Kinderladen und was er dachte, war irgendwie Gesetz. Und wenn man das nicht dachte, dann meinte man ihn persönlich und dann war man sowieso falsch gepolt irgendwie. Also das war eine andere Nummer, als wenn jetzt jemand einfach, na, wie geht denn das und so und können Sie mal erklären. Also ich bin sofort bei demjenigen, wenn jemand neben mir steht und, oh, wie machen Sie denn das mit der Uhrzeit? Zeigen Sie nochmal, wenn man dann die Uhr aufklappt oder wissen Sie, wie geht denn das, dass Sie sich was aufschreiben oder so, bin ich sofort dabei und da bin ich auch immer freundlich. Aber wenn das mit so einer fiesen Arroganz, mit so einem Drüberstehen, mit ich sehe, deswegen weiß ich das, was alles nicht zu gehen hat. Das ist dann eher der Punkt. Aber ansonsten, Unwissenheit ist überhaupt keine Schande, wenn man dabei dann fragt, ne? Und nicht beschlossen hat, wie es geht.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Und da würde ich sagen, wo wir bei lustigen Situationen sind oder merkwürdigen Situationen, hat dich dein Kind denn schon mal ausgetrickst?
Ja, das passiert auf jeden Fall. Allerdings unterschätzen die Kinder sehr gerne und da würden sich auch sehende Eltern manchmal wundern, was man so hört. Also bestimmte Sachen, da müssen die Sehenden erst gucken, gehen bestimmte Spielzeuge oder sind das keine Spielzeuge, erkenne ich fieserweise am Klang. Und dann höre ich in der Küche, du hast jetzt aber das und das genommen.
Gemein.
Also da gibt es dann schon so Momente so, oh Gott, warum hat es denn das jetzt gemerkt, ne?
Ja, na klar, du siehst das doch nicht. Wie kannst du denn sehen, dass man den Keks geklaut hat?
Genau, genau. Und das hat, also zum Beispiel einmal ist er ausgebüxt mit zwei. Also da hat er sich von der Hand losgemacht und das hatte zur Folge, dass er die nächste halbe Stunde nur an der Hand laufen musste. Und dann hat er sich das überlegt, ne? Also da bin ich auch sehr konsequent, also bei bestimmten Sachen. Ich habe ein sehr weit gestecktes Feld, es darf auch mal großzügig zugehen und so. Aber es gibt auch Sachen, da kenne ich keine Gnade. Da ist es dann konsequent, dass ich auch wirklich sage, nein, das gibt es so nicht. Und wenn, dann eben so, ne? Also da, weil es gibt elementare Dinge, die funktionieren müssen. Straßenverkehr, Zuverlässigkeit. Und das hat mein Kind ganz früh gelernt. Und selbst im Bockanfall neulich hat er, da war er so sauer auf mich und stapfte da neben mir her. Und dann kam plötzlich so ein frustriertes, Mama, Vorsicht, Roller! Und dann stapfte er weiter und war weiter stockwütend. Aber er hätte es nicht ausgehalten, dass ich gegen den E-Roller laufe, den ich vielleicht gerade nicht gehört habe.
Oh, süß. Oh Gott, ja, auch schön. Ja, man kann sich ja anschreien, aber man muss sich halt auch wieder vertragen.
Genau, und er weiß das auch. Ich habe auch gesagt, beim Straßeüberqueren, du kannst auf der anderen Seite wieder wütend sein ohne Ende. Aber beim Straßeüberqueren aufpassen, kein Theater machen. Ich sage, danach kannst du von mir aus wieder stampfen und dich hinschmeißen oder sonst was, völlig egal. Das macht er nun nicht mehr, aber eben wütend sein. Aber bitte aufpassen. Und ich bringe ihm da auch so ein Sicherheitsgefühl, so ein Sicherheitsbedürfnis bei, dass er wirklich auch... Ampel habe ich ihm auch die Doppelnutzung beigebracht, immer auch drücken und so. Da hat er dann auch Spaß dran gehabt, natürlich, weil es vibriert hat und so und war ganz lustig. Und das habe ich ihm immer beigebracht, wenn du dir nicht sicher bist. Und auch immer, wenn es gerade grün geworden ist, ja, aber wenn es mitten im Grün ist, stehen bleiben und das nächste Grün abwarten. Und das macht er auch. Ach, und da kommt auch, Mama, da ist schon wieder jemand bei Rot gegangen. Also er teilt mir dann auch mit, was er so für Sünden sieht. Oder weil ich selber auch Nichtraucher bin und wenn er... Da raucht schon wieder jemand, Mama. Na, also, weil ich ihm erklärt habe, wie ungesund das ist und so. Und da werden mir alle Sünden der anderen vorgehalten gelegentlich. Heute nicht mehr ganz so stark, aber so vor 2 Jahren war das noch sehr heftig. Aber er kommentiert schon heute auch noch gerne, ne? Also. Und ich habe ihm, was ich ihm auch beigebracht habe, das finde ich auch, das möchte ich auch mitgeben. Ich habe ihm beigebracht, er muss sich nicht von anderen Leuten anquatschen lassen. Ich sage, Leute, die uns begleiten, also der Begleitdienst oder irgendwer, der uns hilft, immer freundlich, immer nett. Aber wenn Leute dich einfach so anquaken, ungebeten, dann gehst du einfach weg. Du musst auch nicht antworten, dann bist du nicht unerzogen. Da würde ich dich auch immer verteidigen, aber du musst dich nicht einfach von irgendwem zutexten lassen, bloß weil du eine blinde Mama hast. Und das macht er auch.
Ist das denn vorgekommen?
Ja, also Bonbons, die ihm zugesteckt wurden. Da habe ich dann gesagt, nein, das Kind hat eine Allergie, geht nicht oder so, ne? Also stimmte natürlich nicht, aber ich habe ihm dann auch gesagt, Schatz, wenn du einen Bonbon möchtest, kommst du zu mir. Das geht nicht irgendwie, dass da jeder, weil er meint, ach, die arme blinde Mama und dann werden Bonbons zugesteckt oder sowas. Zumal ich da auch sehr darauf achte, dass es eben nicht überhand nimmt und so, weil dieser Süßigkeitenwahn, das ist ja furchtbar. Und wie gesagt, ich bin da nicht streng, ich nasche auch mal und er darf auch, aber eben, es ist genau das, ein kleiner Genuss und nicht Überhand, ne? Oder dass die Leute ihm dann einfach Gespräche aufdrängeln oder weiß ich nicht. Gerade speziell alte Leute wollen sich dann gerne mitteilen und ja, also wo ich dann einfach auch sage, jetzt ist mal Stopp irgendwo. Also normales Unterhalten, aber das ist es ja nicht. Die sprechen dann das Kind an. Na, passt du schön auf deine Mama auf? Das war schon mit 3, ne? Und da habe ich dann schon, das hören wir aber gar nicht gern. Wie kommen Sie denn jetzt dazu? Erklären Sie mal, wie Sie dazu kommen, dass mein Kind auf mich aufpassen muss. Da habe ich dann auch die Gouvernante rausgeholt tatsächlich, ne? Und dann ist es schon, dann wird es schon schwieriger.
Weil darüber ja nicht nachgedacht wird.
Nee, genau.
Und also ich unterstelle ja den wenigsten Leuten wirklich, ja, Boshaftigkeit.
Ja.
Das kommt dann so schnell raus und im nächsten Moment, ja, wie soll denn, also,
ich meine,
wie soll
so
das denn gehen?
Schwachsinn, also es gibt ja verschiedene Arten. Also es gibt ja, aber wenn das wirklich so ein einfältiges Gebabel ist, das ist wie, wollen Sie zur Treppe? Kann ich Ihnen helfen? Und die kommen selber kaum vom Fleck und wollen einen aber retten. Es tut mir leid, das macht keinen Sinn.
Wobei ich das süß finde. Also, dann kommt man halt ins Gespräch und sagt, ja, nein, aber kann ich ihn?
Vielleicht liegt es bei mir auch daran, ich kann nicht besonders gut mit alten Leuten. Also es gibt zuckersüße 95-Jährige, aber ich kann mit Altersverbitterung nicht. Und das ist, glaube ich, mein Problem, dass ich da eher jünger orientiert bin.
Ich mag alte Menschen.
Aber vielleicht bist du auch einfach noch so schön weit davon weg. Ich bin ja doch ein paar Minuten älter als du. Vielleicht liegt das auch daran.
Ja, ich habe einfach gute Erfahrungen. Vielleicht liegt es wirklich damit zusammen.
Ja. Also ich nehme mir auch sehr, sehr gerne die Zeit, ne? Wenn Leute wirklich, oder ich sage dann eben, ne, bei der Ampel oder so, naja, da, nein, ich muss die Ampel anfassen, die vibriert und dann schauen sie mal, ach ja, das wusste ich nicht und so. Da bin ich immer dabei, ne? Immer für ein Aufklärungsgespräch zu haben. Ne? Aber es ist halt das Wie. Oder wenn einen dann Leute festhalten beim Aussteigen und nicht loslassen oder irgend sowas. Also es tut mir leid, aber das ist mir eindeutig übergriffig. Das ist mir zu körperlich. Ne? Das sehe ich nicht ein.
Ja,
wenigstens fragen. Ne? Nicht. Aber ach, das kennen wir ja alle zu Genüge.
Da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber sprechen, aber ich glaube, wir gehen weiter. Würdest du denn sagen, dass du rückblickend irgendetwas anders machen würdest?
Ja, also außer dieses, also was mir einfällt, dieses... Thema mit diesen ganzen Untersuchungen, ne, dass ich da mehr skeptischer wäre, ne, und einfach. Aber das hat ja mehr was, nichts unbedingt mit der Blindheit zu tun. Aber ja, was ich vielleicht noch eine kleine Erfahrung, die ich keinem raten würde, aber das ist auch eher eine Mutti-Erfahrung als eine Blindenerfahrung. Ich hatte kurz bevor Janek 2 wurde einen Eingriff und musste, also habe Schmerzmittel und Narkosemittel bekommen und habe von 100 auf 0 abgestillt. Das ist nicht schön. Also da hat eine Freundin von mir angerufen, die hat mich als erstes gefragt, ob jemand gestorben ist. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe nur abgestellt. Also das war so schlimm. Ich habe mir bei jeder Salbei-Tee-Tasse, die ich mir aufgebaut habe, geweint. Das war ganz schrecklich, weil man da hormonelle Achterbahn fährt. Man geht ja voll aus diesem Hormoncocktail raus und runter. Wie Entzug, wie kalter Entzug ist es. Und das war wirklich hart, speziell, weil ich eben diese Sachen bekommen hatte durch die Narkose und durch die OP und aber so viel Milch hatte, dass ich, sobald ich einen Essenteller nur von fern gehört habe, sofort einen Milcheinschuss hatte und wusste nicht, wohin mit dem Zeug. Oh. Und aber einfach, okay, dann muss jetzt Schluss sein. Also meinem Kind ist es nicht so schwer gefallen wie mir. Ich habe einfach gesagt, ist nichts mehr drin und habe das gesagt und dachte, du tust hier was wieder besseres Wissen. Du willst sofort dir alles aufreißen und das Kind ranhängen, aber es geht nicht, ne? Und also das würde ich nie wieder tun, aber das ist eher so eine Muttererfahrung, die kann auch ein Sehender machen. Also das einfach nur so am Rande. Aber ansonsten gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, nein, nie wieder oder so.
Das ist schön zu hören, das ist wirklich toll. Und ein schönes Resümee, weil da kommen wir eigentlich zur Frage, du hattest gerade schon so einen Mutti-Tipp gegeben, wie du es nanntest. Gibt es denn andere Tipps und Ratschläge, die du, ja, sagen wir mal, anderen Eltern oder vielleicht auch werdenden Eltern an die Hand geben könntest?
Sprecht mit blinden Eltern, sprecht nicht mit Sehenden. Also nicht mit Sehenden ist übertrieben, aber lasst euch nicht von Sehenden erklären, was ihr alles nicht können könnt und was soll das bloß werden, wenn ihr, und das geht alles gar nicht, ignoriert diese Leute. Ihr könnt sagen, dass etwas nicht geht, wenn ihr es ausprobiert habt. Sonst wisst ihr es einfach nicht.
Ja, da bist du ja auch die Vorreiterin. Wie du vorhin gesagt hast, du bist ja auch die eine Leiterin der Eltern-Kind-Gruppe.
Ja, und also jeder Blinde, der dies hier hört oder Sehbehinderte, der Eltern oder die Eltern werden wollen, man kann auch schon zu uns kommen, wenn der Wunsch da ist, um einfach mal zu gucken, was geht denn alles und so und sich Tipps abholen, wenn man Fragen hat, und das ist einfach zur 1:1 Kommunikation am besten, weil da kriegt man auch mit, was alles geht, und das ist ja auch verschieden, also es gibt ja sehbehinderte Elternteile, blinde Elternteile, gibt auch Sehende und Blinde oder zusammen. Jeder hat ein anderes Bedürfnis und jeder braucht andere Dinge. Aber es geht, zumal es auch Elternassistenz gibt für die Dinge, die man nicht kann. Also klar, man sollte sich's überlegen, wenn man sich selber überhaupt nicht versorgen kann. Wenn man Angst davor hat, sich eine Tasse Tee zu brühen, für alles wirklich Hilfe braucht, wenn man ganz dolle Angst hat und eigentlich sich sehr überfordert fühlt oder so, dann sollte man vielleicht wirklich überlegen, sollte man es riskieren? Weil es ist kein Spaziergang. Man muss Nerven haben. Man muss sich durchsetzen können gegen äußere Umstände, auf jeden Fall. Aber wenn man da halbwegs fit ist in solchen Sachen, dann funktioniert das, ne? Das ist so das, was ich mitgeben kann an Erfahrung.
Ja, ich glaube, alle Eltern wissen, es wird ja nicht leichter.
Nee, natürlich nicht. Wird es aber auch für Sehende nicht.
Genau.
Und ich sage auch immer, wenn man dann so im Loslassprozess ist, ich merke das jetzt schon so ein bisschen, mein Kind ist in der Vorpubertät und es gibt Momente, wo man so denkt, oh, okay, er hilft mir gerade beim Loslassen.
Oh ja.
Weil bestimmte Sachen, es geht dann mit Musikgeschmack los, mein Kind hat gerade Hip-Hop entdeckt und ich sterbe 1000 Tode.
Ach was, das ist meine Richtung.
Weil ich bin so, ja, sehr harmonische Klänge, Liedermacher und harmonische Musik, bin auch durch mein Alter bedingt auch ein 80er-Kind und was zum Zuhören und zum Entspannen und durchaus mal zum Meditieren, und dann kracht's da im Kinderzimmer und ich denke mir, oh mein Gott, bitte bei zur Tür.
Das fand meine Mutter auch so grässlich. Die kritisiert mich bis heute.
Ja, ich versteh's.
Ich auch.
Und das sind aber so die Kleinigkeiten, ich glaube, da stößt man immer dran. Eine Verwandte hat neulich zu mir gesagt, die hat selber zwei Söhne großgezogen, ist schon eine ältere Dame, so über 70 und so. Die hat dann, weil ich dann sagte, oh, im Moment, ne, manchmal, man hat sie lieb, aber manchmal könnte man sie an die Wand klatschen. Ich sage ja. Aber das gehört auch mit dazu. Man tut es ja nicht, ne? Und ich kenne das manchmal auch, wenn dann Riesenaufstand geprobt wird, auch wenn sie so klein sind noch und die wollen nicht einschlafen und es ist ein Riesentheater. Und spätestens, wenn die tiefen Atemzüge kommen, denkt man sich, oh Schätzchen, ich hab dich lieb und warum hast du es dir so schwer gemacht? Ist doch alles gut, ne? Also, und wenn das Gefühl da ist, dann ist man auch Mutter oder Vater.
Ich glaube, alle, die es bis hier geschafft haben, die lächeln gerade und denken sich, ach ja, es ist wundervoll. Und wenn ihr mehr solcher Geschichten hören wollt, habt ihr gehört, ihr seid herzlich eingeladen zur Eltern-Kind-Gruppe bei Elternwunsch und Geschichtenbedarf. Mandy hilft.
Genau.
Ich habe noch eine letzte Frage tatsächlich. Dann bin ich auch schon fast durch. Und zwar, wo siehst du denn noch Handlungsbedarf für blinde und sehbehinderte Eltern? Also was würdest du dir noch wünschen?
Dass die Schulen einfach standardisierter, barrierefrei gestaltet wären, sodass man auch bei Abholsachen und so, es ist einfach, also dass bestimmte Sachen mehr in Alltag übergehen, dass die einfach standardmäßig da sind. So. Also wie, was weiß ich, in Bildbeschriftung von irgendwelchen Türen, auch in taktil. Dass man einfach weiß, okay, da, das oder so, würde ja auch schon Profilschrift genügen, so man denn Schwarzschrift kann. Mhm. Und solche Dinge. Ansonsten würde ich mir auf großer Ebene Aufklärung wünschen, dass wirklich die Leute, die was zu sagen haben, auch mal probieren müssten einfach. Also so auch mal unter die Dunkelbrille und solche Dinge oder regelmäßig auch mal mit Betroffenen konfrontiert werden. Wo liegen die wirklichen Probleme? Man kann nicht pauschal in Schubladen stecken und, ne? Sowas halt. Und solche Erleichterungen oder halt auch bei Elternassistenz, dass das eben schön, also dass es einfach auch gesehen wird. Soweit ich weiß, will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das war immer so, auch so ein bisschen abhängig, in welchem Stadtbezirk wohnte man, an welchen Bearbeiter gerät man und so. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Dass man da, man braucht es ja, wenn man es beantragt. Es ist ja nicht so, dass man das beantragt, weil man gerade meint, es steht einem zu oder man hat Lust darauf oder so, sondern es ist ja wirklich etwas, was sein muss, ne? Und dass es einfach so unkompliziert wie möglich geht.
Ja, Bürokratie.
Genau.
Ja, ist ein großes Feld, wo sicherlich viel gemacht werden müsste. Aber beim Thema Aufklärung, wie ich es in der letzten Folge schon so schön sagte, da haben wir ja gerade wieder ein Stück dazu beigetragen.
Genau, wir sind dabei.
Wir sind dabei und wir machen weiter.
Wir sind auf einem guten Weg.
Ich hoffe. Und genauso sehr hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Also Mandy und ich könnten jetzt wahrscheinlich noch 10 weitere Folgen aufnehmen und mindestens 20 Stunden weiter erzählen.
Kein Problem, ich mache mit.
Aber ich denke, für heute bedanke ich mich erstmal bei dir.
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und es war ein wundervolles Gespräch. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein und sage bis bald.